für die Einführung, überhaupt danke für die Einladung. Für mich ist es eine Furcht, dass ich bei euch sein kann. Nach einigen Jahren, wir haben ausgerechnet, wir haben den Pinzgau verlassen vor 17 Jahren. 1995 mit zwei kleinen Kindern, die Christina war ungefähr 6 und die Rahel 5, also Christina war noch nicht mal 6, glaube ich, und die Rahel 5 oder 4. Jedenfalls jetzt, mittlerweile ist die Christina 23 und wird im September heiraten. Und die Rahel ist 22. Inzwischen haben wir noch zwei weitere Kinder. Alina ist aus Rumänien, haben wir vor 9 Jahren adoptiert. Die war damals 10 Jahre, ist jetzt 19. Und der Luca, der ist 12. Das ist ein Schweizer. Alina Rumänin, Rahel Rumänin, Christina Österreicherin, beziehungsweise jetzt ist Christina Schweizerin, die hat die Staatsbürgerschaft gewechselt. Jedenfalls freut es mich, dass ich da sein kann. Familie ist in der Schweiz geblieben. Und jedenfalls soll ich liebe Grüße bringen. Und denke, ich darf es dir dann auch weitergeben, zu Hause, diejenigen, die meine Familie kennen. Ja, wir steigen gleich ins Thema ein. Wir wollen heute Abend zwei Teile machen. Den ersten Teil etwa 40 Minuten, den zweiten Teil etwa 30 Minuten und dazwischen dann 10 Minuten Pause, wenn es recht ist. Dann, weil wir haben einiges zu arbeiten. Aber ich freue mich sehr, dass wir dieses praktische Thema machen können. Die Bergpredigt, ich habe mir aufgeschrieben als Thema die 10 Worte der Bergpredigt. Was es mit den 10 Worten auf sich hat, das werdet ihr dann gleich merken. Jedenfalls zuerst mal was Einleitendes. In welchem Zusammenhang, ich habe da eine Folie, damit ihr ein bisschen leichter folgen könnt. Ich hoffe, dass das eine Hilfe ist und dass man es lesen kann. Also in welchem Zusammenhang steht diese Rede des Herrn Jesus vom Berg? Wir wissen ja, dass der Herr Jesus 5 große Reden gehalten hat, jedenfalls bei Matthäus sind 5 große Reden aufgeschrieben. Der Herr Jesus hat viele große Reden gehalten, aber 5 sind aufgeschrieben bei Matthäus. Und Matthäus 5-7 ist also die berühmte Bergrede, die Verfassung des Königreiches. Dort geht es um den Charakter des Königreiches, die Bedingungen, wie man in das Königreich hineinkommt und wie man im Königreich lebt. Die Gerechtigkeit dieses Königreiches wird erklärt. Und dann in Matthäus 10, da geht es um die Ausbreitung des Königreiches, die Verkündigung des Reiches. Matthäus 13, dann die Geheimnisse des Reiches. Das Reich ist ja ein besonderes Reich, das der Herr Jesus für uns gebracht hat und bringt. Es ist eine Phase der Unsichtbarkeit, ein unsichtbares Reich, und dann gibt es eine Phase der Sichtbarkeit, wenn der Herr Jesus wiedergekommen ist. Matthäus 18, das Zusammenleben im Königreich, und Matthäus 24 und 25, das Kommen des Königreiches in Herrlichkeit, in sichtbarer Herrlichkeit. Also wir werden uns konzentrieren auf diese erste Rede und wollen gleich einsteigen. In Matthäus 5, Vers 1, lesen wir: Als er die Mengen sah, stieg er den Berg hinauf, und als er sich gesetzt hatte, kamen seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Wer sind die Angesprochenen? Wer sind die angesprochen sind? Zuerst einmal ganz klar der engere Jüngerkreis des Herrn Jesus. Denn zu dem Zeitpunkt hat der Herr Jesus bereits Jünger gehabt. Einige haben ihn als den König erkannt, als den Messias, auf dem Israel so lange Zeit gewartet hat. Aber nicht nur die Jünger sind die, die zuhören. Wir lesen hier, als er die Mengen sah, steigt er auf den Berg. Und am Ende der Bergrede, in Kapitel 7, Vers 28, merken wir, dass die ganze Menge zugehört hat. Vers 28, es geschah, als Jesus diese Worte zu Ende geführt hatte, waren die Volksmengen in Erstaunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte und nicht wie die Schriftgelehrten. Also der Herr Jesus richtet sich also ganz klar auch an die Volksmenge aus Israel. Und interessant ist, in der Volksmenge aus Israel, da gibt es einen Teil von Menschen, die sind irgendwie vorbereitet von Johannes dem Täufer oder überhaupt vorbereitet, wie damals auch die Maria und Josef und der Simeon und die Hanna, die sind ja mittlerweile wahrscheinlich schon gestorben. Aber es gab weitere Leute, die sind vorbereitet gewesen in dem Volk und die haben dem Herrn zugehört. Offensichtlich waren viele Leute interessiert an dem, was der Herr Jesus gesagt hat. Und deshalb können wir wirklich sagen, es sind solche, die Treuen Israels, die wir die Treuen Israels nennen dürfen. Ja, Johannes der Täufer war auch so einer, oder? Und für sie, für die Treuen aus Israel, war Gott der Vater. Nicht persönlich, sondern allgemein. Der Vater Israels, ja? Der Vater des Volkes. Viele sind abgefallen, viele sind eigene Wege gegangen. Die waren draußen. Ja? Aber es gab immer noch einen treuen Kern. Den gibt es immer im Alten Testament. Und die draußen sind, die dürfen auch hören. Ja? Wir werden nachher noch lesen, dass in dieser Bergrede der Herr Jesus sich auch an die wendet, die noch draußen stehen. Geht ein durch die enge Pforte. Die müssen aber erst reinkommen. Ja? Und der Herr Jesus sagt mehrmals klar in der Einleitung und am Schluss, sagt er, so und so muss man sein, um in das Königreich einzugehen. Ja? Also, die draußen sind, die müssen kommen. Johannes 8 zum Beispiel sagt der Herr Jesus, ihr sagt, dass Gott euer Vater sei, aber in Wirklichkeit ist nicht Gott euer Vater. Sagt er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, in Wirklichkeit ist jemand anderer euer Vater. Ja? Der Satan ist euer Vater, dem ihr letztlich dient. Also man merkt, das Volk Israel, die sind nicht alle wirklich der treue Kern des Volkes, sondern das Volk war ein abgefallenes Volk, das ohne den Messias lebt. Und dann natürlich die Heiden, das sind wir, die Nicht-Juden. Ja? Die sind indirekt auch angesprochen, denn der Herr Jesus hat gewusst, dass diese Rede nicht nur für die Israeliten damals gilt, sondern dass diese Rede aufgeschrieben wird und dass die Rede auch von denen, die später das Evangelium hören werden, dass sie das auch hören. Also für uns ist diese Rede genauso. Die Heiden, die draußen sind, für die gilt dasselbe wie für die Juden, die draußen sind, sie müssen kommen. Und die gekommen sind, die gehören dann zum Jüngerkreis. Also die Rede richtet sich zuerst einmal an die Jünger, aber dann auch allgemein an die anderen. Ja, was ist das Thema? Das Thema dieser Rede ist der Herr Jesus und sein Königreich. Herrlicheres Thema gibt es nicht, oder? Der Herr Jesus und sein Königreich. Und er entfaltet jetzt das erste Mal so richtig seine Lehre. Ja? Die Gerechtigkeit des Königreiches. Wie muss man sein, um gerecht zu sein? Wie lebt man die Gerechtigkeit des Königreiches? Diese Rede ist sehr, sehr praktisch für unser Leben und wir werden sehr viel mitnehmen für uns. Die Gerechtigkeit des Königreiches, wie sieht das praktisch aus? Was meint, wie hat sich Gott das gedacht in seinem Königreich? Wie lebt man da zusammen? Ja? Das Königreich war ja nahe gekommen, ja? Kapitel 4. Hat er davon gesprochen, das Königreich ist nahe herbeigekommen, in dem Herrn Jesus Christus. Ja, der hat sich jetzt genähert, jetzt ist er da, der lang Ersehnte, der Erwartete ist jetzt gekommen. Und jetzt steht er inmitten von Israel als der König, ja, das Königreich Gottes ist mitten unter euch, sagt er, ja, in eurer Mitte, Lukas 17 steht das. Also in der Person des Königs war das Königreich gegenwärtig und dieses Königreich ist aber ein Geheimnis, denn es wird unsichtbar beginnen, der König wird verworfen werden und dann wird es eine Phase geben des unsichtbaren Herrschens Jesu Christi. Und dieses dauert bis heute an. Der Herr Jesus herrscht bereits, aber er herrscht unsichtbar. Und er herrscht in der Gemeinde derer, die ihm nachfolgen. Eines Tages wird es dann geoffenbart werden bei seiner Ankunft. Was verkündigt jetzt der Herr Jesus? Ich habe gesagt, der Herr Jesus verkündigt eigentlich sich selbst oder letztlich verkündigt er sich selbst. Wenn wir diese Rede dann lesen werden, werden wir sehen, also
Er ist der Herr über das Gesetz. In Kapitel 5, Vers 17 wird er dann sagen, meint nicht, dass ich kam, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich kam nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er stellt sich als der Gesetzgeber dar und als der Erfüller des Gesetzes. Und er ist der, der das Gesetz richtig auslegt. Er zeigt auf, wie das Gesetz wirklich auszulegen ist. In Kapitel 5, Vers 21 beginnt er mit diesen Sätzen, die wir immer wieder hören. Ihr hörtet, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht so und so, ich aber sage euch. Der Herr Jesus also, er zeigt, was eigentlich der tiefere Sinn des Gesetzes ist und was es wirklich bedeutet. Er bestimmt, wer ins Königreich hineinkommt und wie man ins Königreich hineinkommt. Kapitel 5, Vers 19, wer eines dieser geringsten Gebote auflösen wird und die Menschen so lehren sollte, wird im Königreich der Himmel ein Geringster genannt werden. Wer immer sie aber tun und lehren wird, dieser wird im Königreich der Himmel ein Großer genannt werden. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht reichlich mehr ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall in das Königreich der Himmel eingehen. Also hier, Jesus bestimmt, wer ins Königreich hineingeht. Er sagt, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er bestimmt also, wer ins Reich kommt. Auch in Kapitel 7, Vers 21, ist wieder, also am Schluss der Rede, ist wieder davon die Rede, wer kommt ins Königreich hinein und wer nicht. Kapitel 7, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Königreich der Himmel hineingehen, sondern der, der den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Jesus stellt sich hier als der Gesetzgeber hin. Er bestimmt, wer ins Reich kommt. Er weiß, wie viele gerettet werden oder dass viele nicht gerettet werden. Ja? Viele sind, die nicht hineingehen. Viele sind, nur wenige sind es, die den Weg durch die enge Pforte gehen. Aber viele gehen auf den breiten Weg. Er ist der Herr und Richter. Er ist der Sohn Gottes. Er nennt Gott seinen Vater. Das war neu in Israel, oder? Da steht einer auf und sagt, Gott, mein Vater. Und nicht nur unser Vater, sondern mein Vater, ja, nennt er Gott. Wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Das war neu in Israel. Er ist der Herr und der Richter. Er ist der Gesetzgeber. Von der Einstellung zu seinen Worten hängt das Heil ab. Kapitel 7, Vers 24. Jeder, der auf diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich vergleichen mit einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Jesus Christus sagt, meine Worte, die Einstellung zu meinen Worten, auf die kommt es an. Davon hängt das Heil ab. Ja? Die Worte Jesu, das ist ganz neu in Israel. Da haben die Israeliten aufgehorcht, die das gehört haben. Er stellte seine Jünger den Propheten gleich. In Kapitel 5, Vers 11, da können wir lesen, selige seid ihr, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und jedes böse Wort gegen euch reden, meinetwegen, dabei aber lügen. Freut euch und frohlockt, weil euer Lohn in dem Himmel groß ist, denn so verfolgten sie die Propheten, die vor euch waren. Er sagt, schaut, früher haben sie die Propheten verfolgt und jetzt verfolgen sie euch. Da stellt er die Jünger des Herrn Jesus, seine Jünger, stellt er auf die gleiche Stufe wie die Propheten. Das war unerhört. Und er selber stellt sich auf die Stufe des Herrn der Propheten, ja, indem er sagt, meinetwegen, wenn sie euch meinetwegen verfolgen, oder? Die Propheten wurden verfolgt Gottes wegen. Und jetzt sagt Jesus, und ihr werdet verfolgt meinetwegen. Das heißt, er stellt sich auf die gleiche Stufe wie der Gott der Propheten. Er ist der Herr der Propheten und er ist der Herr der Jünger. Das ist unerhört. Diese Autorität, die er anmaßt, kein Wunder, dass die Israeliten, die das gehört haben, staunten über seine Lehre und über die Vollmacht, diese Autorität, mit der der spricht. Mit welcher Berechtigung spricht er? Mit welcher Befugnis spricht denn dieser? Also das ist das Thema. Er verkündigt letztlich sich selbst als den Herrn dieses Reiches. Und dann, ja, man muss anders werden. Das ist auch noch das Thema. Man muss anders werden. Anders als die Ältesten. Da gibt es immer wieder, zu den Ältesten ist gesagt worden, so und so. Oder die Ältesten haben gesagt, so und so ist das Gesetz
sagt das Gesetz und so müsst ihr tun, ich aber sage euch anders. Ihr müsst anders tun als die Ältesten und anders als die Ältesten lehren. Ihr müsst anders tun als die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, könnt ihr nicht in das Königreich kommen. Das heißt, ihr müsst anders werden. Der Herr Jesus erwartet, dass alle, die diese Rede hören, dass die bereit sind, anders zu werden. Anders als die Zöllner. Ja, da denkt sich eine Juden, das ist kein Problem. Anders als die Zöllner. Aber eben auch anders als die Schriftgelehrten. Anders als die Heiden. Und anders als die Heuchler, die Pharisäer, die sich auf den Straßen begrüßen lassen und die gerne gesehen werden, auf der Ecke stehend und betend und so weiter. Wie sollen sie denn werden? Kapitel 5, Vers 48 ist so ein Abschlusssatz, so in der Hälfte der Rede. Da sagt er in Kapitel 5, Vers 48, ja, wie sollen sie denn werden? Wie anders denn? Ihr also seid vollkommen. Seid vollkommen. Er lasst keine Ausflucht, oder? Er lasst keinen Millimeter Platz. Ihr müsst genauso sein wie Gott. Ihr müsst genauso sein wie der Vater, der in den Himmel ist. Genauso vollkommen wie euer Vater, der im Himmel ist. Ja, wer kann das hören? Wer kann so sein? Die Kraft wird der Herr Jesus liefern. Aber zuerst muss er die Linie vorgeben, ja? Den Maßstab dieses Reiches. Was ist das für ein Maßstab? Und wenn einer sein Jünger wird, davon spricht er jetzt nicht, aber dass der Mensch erkennt, nur durch Jesus Christus kann man so gerecht werden. Nur wenn man seine Gerechtigkeit hat. Das wird er dann kurz in den Seligpreisungen auch wieder vorkommen. Also, das ist einmal das Thema. Und wenn wir uns jetzt diese Bergrede anschauen, ich bin immer noch in der Einleitung, aber ich finde, es ist wichtig, dass wir uns ein bisschen den Zusammenhang anschauen von dieser Bergpredigt. Wie ist die Bergpredigt aufgeteilt? Da haben wir eine Vorrede oder ein Vorwort, dann haben wir einen Hauptteil und dann haben wir ein Nachwort. Und was interessant ist, der Herr Jesus ist ja ein ausgezeichneter Lehrer. Und wenn er lehrt, dann lehrt er auf eine Art und Weise, wie man in Israel gewohnt war zu lehren. Die Juden, die kennen eine Form der Lehre, dass man etwas in einer Form bringt, sodass man es sich leichter merken kann. Ich werde es gleich erklären. Die Theologen nennen das ein Chiasmus. Das ist, wer Musik zum Beispiel, wer sich in der Musik auskennt, da gibt es auch den Chiasmus. A, B, C, B, A. Das ist ein Chiasmus. Das heißt, das Wort kommt, ist ein Fremdwort und heißt X-Form. Eine X-Form. Das heißt, du beginnst vorne und dann geht es auf ein Zentrum zu und dann geht es wieder in der Mitte geht es wieder auseinander, aber so ähnlich wie vorne. Ja, A, B, C, B, A. Ja. Und genauso hat der Herr Jesus seine Rede aufgebaut, vor allem den Mittelteil seiner Rede. Diese 10 Worte, die sind so aufgebaut. Das erkläre ich gleich. Aber es gibt ein Vorwort und es gibt ein Nachwort, ein Schluss. Das Vorwort ist dreiteilig und der Schluss ist dreiteilig. Das Vorwort, da sind zuerst einmal diese Seligpreisungen, die kennen wir ja alle sehr gut, oder? Wenn irgendjemand von den Weltmenschen etwas einen Satz aus der Bibel kennt, dann sagt er, selig die Armen im Geiste, oder? Das kennt man noch, ja? Die Seligpreisungen, 8 Seligpreisungen. Er zeigt, was die Jünger für vorzügliche Leute sind und was es da Vorzügliches gibt im Reich Gottes. Und dann spricht er von den Jüngern, sie sind Salz und Licht. Und dann spricht er von der Gerechtigkeit und sagt, dass sie eine vorzüglichere Gerechtigkeit brauchen. Und zeigt den Maßstab auf, den Maßstab dieses Reiches. Es muss eine vorzüglichere, bessere Gerechtigkeit sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Ein dreiteiliges Vorwort und ein dreiteiliges Nachwort. Schön symmetrisch. Bei dem Nachwort, da geht es immer um richtig und falsch. Dreimal, oder? Es gibt einen richtigen Weg und einen falschen Weg, beziehungsweise eine enge Pforte und eine breite Pforte und einen engen, schmalen Weg und einen breiten Weg. Ja, das ist das eine Bild, das er dort gebraucht. Und dann gibt es ein zweites Bild, da spricht er von Frucht. Ja, es gibt gute Frucht und schlechte Frucht und von einem guten Baum erntet man nicht schlechte Frucht und von einem schlechten Baum erntet man nicht gute Frucht und so kann man die
Echten und die Falschen auseinanderhalten. Die falschen Propheten und die richtigen Propheten. Und dann zum Schluss haben wir natürlich dieses bekannte Bild von dem guten Fundament und dem schlechten Fundament. Das felsige Fundament, das Haus, das auf felsigen Grund gebaut wird, und das Haus, das auf sandigen Grund gebaut wird. Also wir sehen hier der Anfang und der Schluss, die entsprechen einander. Und in der Mitte, da ist das Zentrum. Oder? Das ist übrigens in den Psalmen auch so. Ich habe mal lange Zeit in den Psalmen gearbeitet. Ich durfte mitarbeiten in dieser Bibelübersetzung, und da habe ich auch die Psalmen, also in einer Neue Testament-Übersetzung mit Psalmen und Sprüchen. Und bei den Psalmen ist es auch so, dass die Psalme so aufgebaut sind, dass das beginnt A, B, C, B, A oder A, B, C, D, C, B, A. Ja, das heißt, die gehen alle auf eine Mitte zu, und die mittlere Aussage ist sehr wichtig. Und dann geht es wieder zum Schluss zu. Und das erste und das letzte entsprechen einander, und das zweite und das vorletzte entsprechen irgendwie einander. Und in der Mitte steht eine wichtige Zentralaussage. Und genau so geht der Herr Jesus vor in dieser Rede, wo er da in der Mitte 10 Worte hat. Aber bevor wir uns das anschauen, diese 10 Worte, erinnern wir uns, dass es ja im Alten Testament auch 10 Worte gibt, oder? Da haben wir die berühmten 10 Worte vom Sinai. Ich habe die Bibelstellen, wo von diesen 10 Worten die Rede ist, die habe ich mal rausgeschrieben. Der Mose war bei dem Herrn, bei Yahweh, 40 Tage und 40 Nächte, aß kein Brot und trank kein Wasser, und er, der Herr, schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte heißen sie. Wir kennen sie unter dem Namen die 10 Gebote, aber in der Bibel heißen sie nicht 10 Gebote, da heißen sie die 10 Worte, weil es sind nämlich nicht alles 10, sind nicht alles Gebote, es sind viele Verbote. 5. Mose 4, Vers 13, er verkündigte euch einen Bund, den er euch zu tun gebot, die 10 Worte, und er schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. 5. Mose 10, Vers 4, und er schrieb auf die Tafeln, wie die erste Schrift, die 10 Worte, die Jahwe auf dem Berge zu euch geredet hatte, mitten aus dem Feuer, am Tag der Versammlung, und Jahwe gab sie mir, sagt hier der Mose. Und wie die 10 Worte im Alten Testament das Zusammenleben des Volkes Gottes regelten, so regeln auch die 10 Worte im Neuen Testament, die 10 Worte der Bergpredigt, das Zusammenleben im Reich Gottes. Die entsprechen irgendwie einander, und das werden wir gleich sehen. Aber schauen wir uns einmal 10 Worte an. Es gibt ja nicht nur auf dem Sinai 10 Worte. Wenn man so will, kann man ja auch in Eden 10 Worte finden, oder? Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht. Das sind 5 Worte, oder? Und dann noch einmal, das soll eure Speise sein, Kapitel 1, Vers 29, alles samentragende Kraut und so weiter soll eure Speise sein. Oder den Garten soll er bedienen, der Adam, den Garten soll er bewahren, und von jedem Baum darf er essen. Nur von einem darf er nicht essen. Also wenn man das alle, diese Worte, die Gott an den Adam richtet, an Adam und Eva richtet, dann, wenn man das zusammenzählt, könnte man auf 10 kommen. Ja? Also hier habe ich da 5 plus 5. 10 Worte, wobei 10, 9 sind Gebote, oder? Und 1 ist ein Verbot. Also es war nicht nur so am Sinai, es war sogar schon im Eden so, dass 10 Worte an die Menschen gerichtet wurden von Gott. Aber gehen wir zu den Worten vom Sinai. Da haben wir das ja auch, oder? Erstens, nicht andere Götter neben mir, du sollst nicht andere Götter neben mir haben. Ich habe das so aufgeschrieben mit dem Nicht, weil im Hebräischen, da steht immer Lo. Das Lo heißt nicht. Das ist das erste Wort. Ja? Bei diesen 10 Geboten steht immer zuerst Lo. Ja? Nicht so. Jetzt habe ich versucht, das nachzuahmen im Deutschen. Nicht andere Götter neben mir haben, oder? Zweitens, nicht ein Bildnis machen. Drittens, nicht den Namen Gottes zu eitlem aussprechen. Oder entehren oder so. Ja. Viertens, gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen, nicht arbeiten sollst du an ihm. Fünftens, ehre deinen Vater und deine Mutter, da kommt kein Nicht vor. Das ist kein Verbot, das ist ein Gebot. Aber dann geht es weiter. Nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, nicht ein falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten. Nicht begehren deines Nächsten Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Also wie ihr seht, steht hier 9-mal ein Verbot mit nicht ausgedrückt und 1-mal ein Gebot. 9 Verbote und 1 Gebot. Und wenn wir zurückgehen, wie war das in Eden? Da haben wir 9 Gebote und 1 Verbot. Interessant. Ja, jedenfalls haben wir es am Sinai mit ganz wichtigen Worten Gottes zu tun, also 10 Worte. Und diese 10, ja, die 10 sind in 2x5 gruppiert. Und ich werde das beweisen, dass es 2x5 sind. Das ist 2x5 kommt oft vor in der Bibel. 5 ist so die Zahl der Verantwortung. Die Daumen und die Zehen stehen, also der Daumen, ja, der ist der Chef von den 5 Fingern. Ja. Bei den Priestern, da musste man den Daumen mit Blut bestreichen, als Symbol, dass die ganze Hand mit Blut bestrichen ist. Oder? Unser Tun. Wir brauchen nämlich Vergebung für all unser Tun, für unsere Taten mit der Hand. Oder? Eigentlich die rechte Hand, ja. Die starke Hand. Ja. Und die Zehen auch. Ja. 5 Gebote in Eden, zuerst die 5 in 1. Mose 1, 28 und die restlichen 5, 2x5. 2x5 Talente in Lukas 19, 5 und 5 Jungfrauen in Matthäus 25, 5 Kluge und 5 Törichte, also da geht es auch um Verantwortung, oder? 5 plus 5 Teppiche in der Stiftshütte, immer, das kommt oft vor, immer 5 und 5, ja. 50 plus 50 Schleifen in der Stiftshütte, 5 plus 5 Riegel in der Stiftshütte, 5 Beulen und Mäuse bei den Philistern damals in 1. Samuel, 5 plus 5 Ellen im Tempel, das Allerheiligste beschrieben wird. Wie groß ist das Allerheiligste? Sagt er 5 plus 5 Ellen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. 5 Ellen. 5 plus 5 Leuchter stehen im Tempel. 5 plus 5. Bei Salomo. Nicht nur ein Leuchter. 5 plus 5 Leuchter. Becken auch. 5 plus 5 Becken. Bei Salomo. 5 plus 5 Schaubrottische stehen im Tempel. Also die 5 sind Gott schon wichtig. Und die 2x5. 5 plus 5 Ellen hat der Tempel in Hesekiel, hat das Heiligste im Allerheiligste im Hesekiel-Tempel. Hesekiel 40. Die Zahl der Verantwortung. 5 plus 5 Gebote. Verantwortung. Schauen wir weiter. Bei den 10 Geboten, es ist ganz interessant, wenn wir die 10 Gebote lesen in 5. Mose 5, die sind ja aufgeschrieben in 2. Mose 20 und in 5. Mose 5. Und wenn wir die lesen, dann merken wir, dass die zweite Tafel, die zweiten Gebote, die sind verbunden mit und. Wenn ihr die Elberfelder lest, werdet ihr das sofort merken. Die Gebote werden aufgezählt. Erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes. Da kommt das Wort und nicht vor. Aber dann kommt das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Und dann heißt es, und du sollst nicht Ehe brechen. Und du sollst nicht stehlen. Und du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen. Und du sollst nicht begehren. Als ob er die zweiten 5, die will er unbedingt zusammengeschlossen sehen. Ja, die möchte, dass wir sehen, dass die zusammen eine Einheit bilden. Die zweiten 5. Ja, und die ersten fünf sind auch interessant. Sowohl im 2. Mose 20 als auch im 5. Mose 5 heißt bei den ersten 5 und nur bei denen der Herr dein Gott. Erstes Gebot, ich bin der Herr, Yahweh, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Zweites, du sollst dir nicht dein Bildnis machen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Drittes Gebot, du sollst den Namen Yahweh, deines Gottes, ja, wieder, der Herr, dein Gott, ja, nicht zu eitlem aussprechen. Viertens, gedenke des Sabbattages, der siebte Tag ist der Sabbat, dem Herrn, deinem Gott. Und dann der fünfte, ehre Vater und Mutter, das fünfte Gebot, damit deine Tage verlängert werden in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Als ob er betonen möchte, auf der ersten Gesetzestafel, der Herr ist dein Gott, bitte, und es geht um deine Beziehung zwischen dem Herrn und deinem Gott. Und in der zweiten Tafel, da geht es um die Beziehung zum Nächsten. Als der Herr Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot, was hat er gesagt? Du sollst Gott lieben, Gebot 1 bis 5, und deinen Nächsten lieben, Gebot 6 bis 10. Der Herr Jesus selber hat die Gebote aufgeteilt in 2 Tafeln. Gott hat sie in 2 Tafeln zu je 5 niederschreiben lassen. Und was das Interessante ist, dass der Herr Jesus hilft uns auswendig lernen. Und wenn wir Kinderstunden halten, dann sollte man das den Kindern beibringen, dann merken sie sich nämlich die Gebote leichter. Die ersten 5 sind nämlich chiastisch aufgebaut und die zweiten 5 auch. Wieso? Na, schauen wir uns das an. Nicht andere Götter, du sollst keine anderen Götter haben, ist das erste Gebot. Ist natürlich das Wichtigste von allem. Aber das 5. heißt, Vater und Mutter sollst du ehren. Ja, was hat denn das miteinander zu tun? Geschwister, sehr viel, oder? Denn für das Kind, das kleine Kind, sind die Eltern Gott. Das wissen alle, die kleine Kinder haben, oder? Aufgezogen haben. Die Eltern sind Gott und an den Eltern lernt das Kind, wer Gott ist und wie Gott ist. Die kleinen Kinder sagen, mein Papa kann alles, weil Gott alles kann, oder? Da, später merkt er, der Papa kann nicht alles, aber am Anfang kann der Papa alles. Ja? Und deshalb ist es Gott wichtig, dass die Kinder Vater und Mutter ehren. Heute leben wir in einer Gesellschaft, wo Familie kaputt gemacht wird, und zwar systematisch. Und wir sehen ja die Früchte ohnehin schon seit langem. Aber da sehen wir, wie wichtig. Und Gott hat dieses 5. Gebot nicht zur zweiten Tafel geschoben. Das gehört zur ersten Tafel, zu der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Das ist die vertikale Beziehung, oder? Da gehört es zu das Elterngebot dazu. Die zwei haben sehr viel miteinander. Gott ist die erste, höchste Autorität. Und für das Kind, die Eltern sind die höchste Autorität. Und du sollst nichts anderes lieben und ehren. Zweites Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Und 4. Gebot, du sollst den Sabbat nicht arbeiten. Ja, was hat das miteinander zu tun? Naja, überlegen wir, warum soll man kein Bild machen von Gott? Jegliches Bild ist eine falsche Darstellung. Das heißt, wenn wir uns irgendein Bild machen von Gott, dann wird irgendwas falsch dargestellt. Wenn wir sagen, Gott ist wie ein Stier, wunderbar, die Israeliten haben sich gedacht, Gott ist wie ein Stier, haben ein Bild gemacht und gesagt, schau, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Aber Gott ist nicht nur wie ein Stier, so stark, er ist schon stark, aber Gott ist mehr. Denn was sagt denn der Stier aus über die Liebe Gottes und über die Weisheit Gottes? Gar nichts. Das ist eine Entstellung des Bildes Gottes. Gottes bekommt ein falsches Gottesbild. Ja? Und dann das 4. Gebot, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Warum sollst du nicht arbeiten? Du sollst was anderes tun. Was sollst du tun am Sabbat? Er sagt's. Gedenk an den Jahweh, deinen Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Das heißt, der dich aus dem Sklavenhause herausgeführt hat. Du sollst den Sabbat dir nehmen, um über das nachzudenken, wie Gott wirklich ist. Ein Schöpfer, Kapitel 2. Mose 20, oder? Und in 5. Mose 5 heißt es, denke an deinen Erlöser am Sabbat. Der Herr hat dich aus dem Sklavenhaus herausgeholt, deshalb soll dein Knecht ruhen und deine Magd ruhen und so weiter. Und die sollen sich klar werden, Gott hat euch erlöst aus dem Sklavenhause. Und wenn du am Sabbat nicht arbeitest, dann deshalb, weil du dir Zeit nimmst, um über das wirkliche Bild von deinem Schöpfer nachzudenken. Und dann machst du dir wirklich ein Bild von Gott, wie er wirklich ist, der Schöpfer und der Erlöser. Ja, und in der Mitte steht, du sollst den Namen Gottes nicht zu Eitlem aussprechen. Das ist das Zentrum der ersten Tafel. Gottes Name ist Gottes Ruf. Gottes Name ist Gottes Eigentum. Der Name ist etwas, was nur mir gehört. Wenn ich einen Namen habe, den habe ich bekommen bei der Geburt. Das ist mein Name und der gehört mir. Und mein Name soll nicht durch den Schmutz gezogen werden, denke ich mir, oder? Um wie viel weniger der Name Gottes? Um wie viel weniger darf ich den Namen Gottes einfach leer aussprechen? Ja. Oh Jesus, oh je, oh je, oh je. Und so weiter. Und oh mein Gott. Das ist alles ein eitles Aussprechen des Namens. Ich soll das nicht, sagt Gott, und es ist ihm sehr wichtig, sagt, das ist etwas, was mir gehört, mein Name. Und Gott wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen verunehrt. Ja, und wie ist es in der zweiten Tafel der 10 Gebote? Ja, schauen wir es wieder an. Du sollst nicht töten. 6. Gebot. Letztes Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Frau, Haus, Knecht, Magd, Esel, Rind und so weiter. Du sollst nicht begehren, denn das Leben gehört, du sollst nicht töten, Entschuldigung, sechstes Gebot, du sollst nicht töten, denn das Leben gehört nicht dir. Das Leben des anderen gehört nicht dir. Und wenn du, du musst das achten, ja, das Leben anderer Menschen, das ist nicht dein Leben. Ja. Auch im Mutterleib nicht natürlich, oder? Das Leben des Kindes, das im Mutterleib ist, das gehört dem Kind und nicht der Mutter. Sollst nicht töten, Leben gehört nicht dir. Und du sollst nicht begehren, die Frau vom anderen und was der andere hat, das Haus und so weiter und das Auto und den Computer oder sonstige Sachen. Du sollst nicht begehren, weil das nicht dir gehört. Du sollst dich auf Gott konzentrieren und nicht auf das, was der andere hat. Oh, das möchte ich auch. Das hängt zusammen, oder? Und so kann man junge Kinder die 10 Gebote deutlich weitergeben. Das siebte und das neunte Gebot hängen auch zusammen. Nicht Ehe brechen und nicht falsches Zeugnis ablegen. Nicht Ehe brechen, nun, die Frau des Nächsten gehört dem Nächsten, die gehört nicht dir, die gehört ihm. Und kein falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten, denn der Name deines Nächsten, der gehört auch nicht dir. Du sollst nicht den Ruf des Nächsten schädigen. Der Name gehört nämlich dem Nächsten. Wenn du was aussagst, dann schau, dass wenn du ein Zeugnis ablegst, dann musst du dein Zeugnis wahr sein, dass du ablegst über irgendjemand oder irgendetwas. Und was steht in der Mitte? Ja, der Gedanke, der ohnehin alles regiert, oder? Nicht stehlen. Das gibt ein Eigentum des Nächsten. So ist also das Zentrum der 10 Gebote, es geht um Eigentum. Aber das Gleiche hatten wir ja auch bei den anderen, oder? Das Zentrum ist das Eigentum. Tafel 1, nicht den Namen Gottes zu eitlem aussprechen. Der Name Gottes, das ist sein Eigentum. Und im achten Gebot, nicht stehlen, denn das ist Eigentum des Nächsten und das muss der Mensch lernen. Ja, also das dritte Gebot ist ein Grundgedanke für die ersten 5 und das achte Gebot ist ein Grundgedanke für alle 5, für die 5 zweiten. Das nur nebenbei, damit wir sehen, es gibt hier einen Sinn. Und wenn wir jetzt zur Bergpredigt springen, springen wir noch schnell zur Bergpredigt. Oder machen wir hier die Pause? Noch 5 Minuten oder Pause? Ihr dürft wählen. 5 Minuten noch. Okay, gut. 5 Minuten. Ist nicht schwer. Die 10 Worte der Bergpredigt sind aufgeteilt in 5 plus 5. 5, Kapitel 5 und 5, Kapitel 6 plus 7 Anfang. Sehr leicht, man braucht nur die wiederholten Begriffe anschauen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, steht in Vers 21, das steht in Vers 27, in Vers 33, in Vers 38 und Vers 43. Ich aber sage euch. Und zum Schluss, Vers 48, steht ein Fazit oder eine Zusammenfassung. Also, eine Folgerung eigentlich. Ja? Also, folgendes. Jetzt ziehe ich den Schlussstrich unter die ersten 5. Ja? Also, sollt ihr so vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und die zweiten 5, das ist gleich, fast gleich, ähnlich. Da heißt es aber nicht, ihr habt gehört das und ich aber sage. Nein, da heißt es immer, nicht so, sondern so. Ja? Kapitel 6, Vers 1, ihr sollt nicht eure Gerechtigkeit vor den Menschen ausüben. Aber vor Gott, denn der Vater, der im Verborgenen ist, der im Verborgenen zuschaut, der wird es vergelten öffentlich. Dies kommt vor in Kapitel 6, Vers 1 und in noch einigen Versen, das kommt dreimal vor, dieses aber Gott wird euch vergelten öffentlich. Das zeigt die Kapitel 6, 1 bis Vers 18 ist ein Wort, eine Lehre. Kapitel 6, Vers 1 bis Vers 18. Dann in Vers 19 geht wieder was Neues los. Nicht, schätze zusammen, auf der Erde, aber im Himmel. Dann Kapitel 7, Vers 1, richtet nicht, aber wenn du dann, aber steht dann in Kapitel 7, Vers 3. Was siehst du? Den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Hm? Du richtest, aber den anderen richtest du, aber dich selber nicht. Wie sollst du es machen? Ja, mach es so, wie ich sage. So, ja. Sieh zuerst den Balken aus dem eigenen Auge. Ja. Und dann in Kapitel 7, Vers 6, ein kurzes Wort, aber es ist ein eigenes Wort. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Nicht das Heilige den Hunden. Kapitel 7, Vers 7, dort kommt das nicht vor. Kapitel 7, Vers 7, da steht nur, bitte, so wird euch gegeben werden und so weiter. Aber es kommt eins vor, Kapitel 7, Vers 11, wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater euch Gutes geben, denen, die ihn bitten. Und wenn er damit fertig ist, sagt er wieder einen Schlussstrich, Kapitel 7, Vers 12 ist wieder ein Schlussstrich und der Satz beginnt mit also. Also, oder vielleicht steht nun bei, das ist ja das Gleiche, vielleicht steht nun bei euch. Ja. Also, Kapitel 7, Vers 12. Also, alles, was immer ihr wollt, dass die Menschen euch tun sollen, so tut ihr ihnen. Das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist eine Zusammenfassung, ein Schlussstrich unter den zweiten fünf Worten Jesu. Und so haben wir also eine ganz klare Einteilung in 5 plus 5. Jetzt haben wir Pause verdient, wollen wir jetzt hier unterbrechen. Bis um halb, würde ich sagen, dann haben wir noch 30 Minuten.